Und das ist die Methodik von Spaltmaß Deutschland und Verwaltungsmanager Deutschland. Die diskreditieren einfach dadurch, dass sie sagen, das ist unprofessionell. Ratio Deutschland, was sie so gerne wären, das diskreditiert andauernd damit. Unprofessionell, so macht man das nicht, das darf man nicht. Hört auf, macht mal die Scheuklappen wieder auf und guckt mal, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wir sprechen in dieser Folge über Kommunikation im Mittelstand. Da tut sich eine Menge. Da reden wir bei weitem nicht nur über Mechaniken und neue Distributionswege wie LinkedIn, sondern über den großen ganzen Angang an sich. Vom Hidden Champion, der doch eher leise war, hin zu jemandem, der Mitarbeiter für sich begeistern will, intern wie extern, der Narrative schafft, Purpose gibt. Das klingt alles sehr platt, aber da steckt ganz konkret sehr viel hinter. Und mein heutiger Gast lebt das seit Jahren vor, ist einer der Rising Stars in der Kommunikation in Deutschland. Yannis Johannmeier ist Gründer und CEO von The Trailblazers. Wir kennen uns seit einigen Jahren. Jetzt hat er auch ein Buch geschrieben, Propaganda for the Good, wo ganz viele Ratschläge drinstehen und die geben wir jetzt in den nächsten 20 Minuten gut weiter. Hallo Yannis, ich grüße dich.
Schöne liebe Grüße rüber zu dir aus Bielefeld.
Ins nicht weit entfernte Dortmund. Wir sind hier, ich komme ja auch aus Ostwestfalen, deswegen kennen wir uns auch da zum Beispiel von der Hinterland of Things. Wir duzen uns deshalb natürlich auch. Ich würde jetzt aber dich mal ganz einfach eine super einfache Frage stellen, ganz leicht kurz zu beantworten. Was ändert sich gerade in der Kommunikationswelt aus Sicht eines typischen Mittelständlers?
Also das Schöne ist, man muss gar nicht über Veränderungen nachdenken im Detail, weil es ist einfach eine komplett neue Welt entstanden. Also da kann man es sich relativ einfach machen. Alles, was man bisher gemacht hat, kann man eigentlich durchstreichen und kann neu denken.
Okay, heißt konkret, also der Umgang mit Wahrheit. Wir wissen noch nicht mal mehr heutzutage, es kam aus China gerade ein neues Videosystem auf die Welt, wo du mal einfach merkst, da kann man, die scheuen sich auch nicht um Datenschutz, man kann überhaupt nichts mehr glauben. Das fängt schon ein bisschen damit an.
Ja, auf jeden Fall. Und auch historisch gesehen, was ist Wahrheit, was ist Wahrnehmung? Und heutzutage kann man sagen, Wahrnehmung regiert die Welt. Es geht nicht darum, was faktisch wahr ist, sondern was eine gefühlte Wahrheit ist. Und in diesem Dunstkreis bewegt man sich, Emotionen regieren, Fakten werden immer irrelevanter, aber nicht, weil wir es einfach doof finden, sondern weil unsere Gehirne tatsächlich sich auch neurobiologisch betrachtet radikal ändern aufgrund von Technologie und der fortschreitenden Digitalisierung. Ich denke, jeder ist davon überzeugt, dass das Thema Smartphone, Internet und Co. jetzt eher nicht mehr weggeht. Unser Gehirn hat das auch verstanden und verändert sich dementsprechend. Und wenn sich ein Gehirn fast schon evolutionär verändert, naja, dann kann man relativ stark davon ausgehen, dass das nicht zurückgedreht wird, weil Evolution kann man nicht aufhalten und die Parameter, die wir reinwerfen rund um Technologie, Digitalkommunikation, um immer eine schneller werdende Welt, wo man ganz viele Sachen gleichzeitig verarbeiten muss mit dem Gehirn und Fokussierung fast keine Rolle mehr spielt, da kann man davon ausgehen, dass das kommunikativ radikale Auswirkungen hat. Und da kann man sich wirklich von links nach rechts, von oben nach unten alles angucken. Es gewinnt am Ende nur noch, wirklich nur noch die gute Story. Und mit guter Story meine ich nicht im Positiven, sondern einfach was Spannendes, was Aufmerksamkeit fängt. Und heutzutage, so ehrlich bin ich und so ehrlich muss man auch, glaube ich, mit sich selbst sein, wenn man ein Unternehmen ist, man konkurriert eigentlich mit der Aufmerksamkeit von Menschen, die sich gleichzeitig auch entscheiden können, Netflix zu schauen. Und wenn ich mit dem Netflix nicht mithalten kann, dann kann ich es eigentlich auch sein lassen, weil es ist einfach viel zu langweilig. Viel zu langweilig, viel zu viele Optionen. Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Wer liegt nicht, also ich sag mal im Querschnitt, um abends um 20.47 Uhr auf dem Sofa und zieht sich irgendwas auf den Socials rein? Vor allem je jünger die Leute werden. Also die wüssten ja auch, dass ein Buchlesen mal eine gute Idee wäre. Klar, aber man macht es halt nicht. Also und man kann Realitäten, nur weil man sie gerne anders hätte, werden sie nicht anders. Also wünsch dir was, geht nur einmal im Jahr und das ist zu Weihnachten. Und auch das ist, glaube ich, Auch
Also ich
ehrlich.
kann nur empfehlen, Viertel vor neun ist die Uhrzeit, wo meine Fünfjährige in der Regel ins Bett geht, leider sehr spät. Dann lese ich noch die FAZ, das Handelsblatt. Da hat man eine gute Bettschwere, aber ich glaube, ich bin da nicht typisch. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen, der Rezipienten, sagt man ja so schön, geht echt massiv zurück, ne?
Ja, absolut. Also die Aufmerksamkeitsspanne, aber das merkt man ja auch selbst. Es ist ja nicht nur eine abstrakte Zahl, irgendwie, man spürt das ja schon. Und auch ehrlicherweise anekdotisch, man kann ja mehrere Sachen gleichzeitig machen. Also wir können jetzt ein Podcast-Gespräch machen und sind wir ehrlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen hakelig wird, aber du könntest parallel auch noch eine Mail schreiben. Also so ist das jetzt
Nicht, wenn
nicht.
ich mit dir spreche.
Ja gut, da, okay, das liegt dann vielleicht an mir, aber ich glaube, ich glaub, man kann sich vorstellen, wo man hin will. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist das eine, dass sie vielleicht zurückgeht und gleichzeitig, und das ist oft etwas, was viele Menschen ignorieren oder einfach nicht wahrhaben wollen oder übersehen, gleichzeitig entwickelt sich im Gehirn eben auch etwas Neues, neue Fähigkeiten, die scheinbar, sonst würde das Gehirn das nicht tun, für die Zukunft wichtiger sind. Das ist eben diese Gleichzeitigkeit, viele Dinge parallel zu können und auch das vernünftig, diese Tiefe und Substanz. Da sind wir doch auch eigentlich alle schon fast gebrandmarkt. Da macht uns doch jede KI, führt uns doch vor. Also die KI ist doch innerhalb von einer Sekunde bei einer physikalischen Diskussion schneller und weiter, als wir es im halben Jahr sein könnten. Also dieses halbe Jahr ist verschwendet, aber gleichzeitig 17 Dinge zu tun, das ist etwas, was die Zukunft erfordert und auch gleichzeitig bewerten zu können, weil auch die Welt sich immer schneller dreht. Die Faktenlage, die Informationslage, die Wahrnehmungslage, schwarz-weiß. Oben, unten, das ist alles so dynamisch und am Tag gibt es ungefähr 699 Sachen, die sich verändern. Und darauf gleichzeitig eingehen zu können, das lernt unser Gehirn und das ist eine kommunikative Aufgabe. Es ist einfach freie Wildbahn, es ist Wildheit angesagt. Und das funktioniert mit dieser Spaltmaß-Kommunikationslogik, wie sie meistens tatsächlich ja Ingenieursdeutschland lebt in der Kommunikation. Natürlich überhaupt nicht, weil es keinen Weg zur Optimierung gibt, sondern es gibt nicht mal den Weg. Optimierung und freie Wildbahn, das ist schwierig. Das ist nicht der Zeitpunkt dafür. Vielleicht ist das in 10 Jahren wieder anders, aber heute ist der Kopf eher nutzbar für Freidenken, Unmögliches zu träumen und daraus Ableitungen zu treffen. Und das haben wir uns vor allem kommunikativ und auch aufgrund unseres Erfolgsmodells in Deutschland, eben Spaltmaß zu denken zu können und leben zu können, haben wir uns abgewöhnt und verlernt. Und leider denken wir noch, mit der Methodik, in der wir mal Weltmeister waren, könnte man Zukunft machen. Nur die Zeit gibt es nicht mehr.
Hier gibt es nicht mehr Spaltmaß, um es zu erklären. Martin Winterkorn, VW, redet über Mikrometer Spaltmaße, während Tesla mit einer ganz anderen Kommunikation die Welt revolutioniert hatte damals. Anderes Beispiel vielleicht mal, um das mal plastisch zu erklären, was du meinst mit Gefühle und auch Emotionen und natürlich auch mutig sein. Aldi Süd, ein Beispiel, das du in deinem Buch, ich habe es eben schon erwähnt, Propaganda for the Good, erwähnst, aber was auch in den Medien stand, du warst da in der ersten Reihe gesessen. Was ist da passiert? Stichwort Döner.
Ja, der Döner für alle, der Döner für die Demokratie. Wir bedienen uns ja mit der Agentur und im Buch wird das, glaube ich, ganz gut erklärt, was wir damit meinen. Wir be bedienen uns ja propagandistischen, teilweise populistischen Maßnahmen, um Kommunikation in eine breite Öffentlichkeit zu bekommen. Weil über was ich auch immer rede, ist ja die Masse und nicht eine One-on-One-Diskussion. Hat nochmal ganz andere Spielregeln. Ich rede ja darüber mit Kommunikation Millionen von Menschen zu erreichen. Oder sagen wir mal, Unternehmen wollen ja auch ein paar Hunderttausend erreichen und nicht nur die zwei Leute. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wie erreicht man Massen? Da liegen in der Propagandakiste und auch teilweise bis hin zum Populismus liegen einige Kniffe drin. Und Aldi in der klassischen, Aldi Süd, in der klassischen wunderbaren deutschen Denke, was Gutes, Vernünftiges zu machen, Gutes für alle, ist natürlich Weltklasse da drin. Regional, fair, Bio, Gurke und Tomate anzubieten. Weil sie natürlich in ihrer idealen Welt denken, dass Familien am 27. des Monats gerne noch Tomaten und Gurken und gesunde Sachen halt kaufen. Fair. Schön, dass man das macht. Nur da habe ich, das in den Diskussionen war das dann auch so, gut, wer, und das kann sich jetzt jeder Hörer und jede Hörerin oder im Heft auch selber fragen, hatte man schon mal ein Candlelight-Dinner bei einer aufgeschnittenen Gurke? Oder wenn man gute Freunde zu sich einlädt, schnippelt man einfach ein paar Tomaten auf und sagt, ja, schön, dass du da bist. Also das steht irgendwie für was anderes, ne? Also, aber dementsprechend hat niemand aus der Emotion heraus gesagt, lieber Aldi Süd, bitte demokratisier uns faire, günstige Gurken und Tomaten, sondern zu der Zeit, als das war und wir mit ihnen gearbeitet haben, wurde quasi in Deutschland etwas thematisiert, was man auch irgendwie halbwegs nachvollziehen kann, aber natürlich was irrational ist, also rein Emotion, das war der Dönerpreis. Und der wurde ja exponentiell gefühlt teurer von irgendwie 3 Euro, 3,50 auf dann 7, 8, 9, 10 Euro. Und das ging bis zu Olaf Scholz, Steinmeier, Erdogan. Und da ging es darum, wir wollen eine Preisbremse für den Döner. Natürlich ist das populistischer Schnack. Also da verändert die Welt nicht. Nur wenn ich ein Unternehmen bin, was Demokratisierung der Lebensmittel auf meinen Farben stehen hat und ich mal rausgehe aus diesem ganzen moralischen Akademia-Zeug und mir jemand sagt, Millionen von Menschen, wir haben einen einzigen Wunsch, wir möchten unser Lieblingsgericht, was es ist der Deutschen, den Döner zu günstigen Preisen wieder haben, dann macht das doch. Weil dann entsteht eine Magie, dann entsteht Liebe. Wenn wir bei Wünsch dir was sind, wenn sich jemand was von dir wünscht und du kannst es ihm geben, dann entsteht was. Wenn du ihm aber sagst, ich hätte gern Döner und du sagst ihm, du hast doch hier eine Gurke, ist
Was hat Aldi
irgendwie.
dann gemacht?
Dann haben wir, also erstmal hat das lange gedauert, bis es dann freigegeben wurde, unsere Idee tatsächlich, weil, ne,
War ein
tradierte,
Risiko. Kommen wir
ja.
gleich zu.
War ein Risiko und waren Themen, aber am Ende haben sie gesagt, ja, okay. Und dann haben wir eben den Döner für die Demokratie gemacht, einen Döner-Truck durch Deutschland fahren lassen und haben auf Parkplätzen von Aldi Süd wurden dann Döner, vegetarisch und auch mit Fleisch natürlich, wurden verkauft für, ich glaube, 3 Euro und 3,50 Euro. Und dann ist das Thema durch die Decke gegangen. Es ging viral in der Digitalkommunikation. Medien haben das aufgegriffen. Das war eigentlich überall zu sehen. Und jetzt komme ich zum Punkt. Könnte man sagen, okay, schönes Strohfeuer. Nichtsdestotrotz, Aldi hat alle Ingredients für einen Döner natürlich auch da. Also eigentlich One-on-One-Werbung für deren eigene Sache. Also eigentlich auch sogar dafür relativ schlau. Aber worum es mir eigentlich ging, war dann, jetzt kommt's, nachdem wir dann wirklich die Silvester-Rakete gezündet haben, können wir danach, und das ist ja das Schöne, was ich hier eigentlich auch will, über Substanz reden, können Familien gut und vernünftig und das, was sie möchten, am Ende des Monats noch kaufen, ja oder nein. Aber man fängt eben nicht, und das ist das Learning, nicht mit der Substanz und diesen ganzen Faktengeschrubbe an, sondern man muss eben Entertainment liefern. Und das ist mit dem Döner für alle geschaffen worden. Und auf einmal haben die Leute auch hingehört, um was es eigentlich geht. Nur wir in Deutschland machen es, denn ich glaube, da kann sich jeder selbst überprüfen, fast immer andersrum. Factsheet, Faktenballern, noch mehr Detailtiefe und keine Show. Und ohne Show keine Chance.
Ohne Show keine Chance. Ein anderes Zitat aus deinem Buch. Gute Kommunikation ist Kontrollverlust. So, jetzt fragen wir mal 100 Mittelständler, die nebeneinander stehen, wie geil sie das so finden. Ich kann mir jetzt umgekehrt sagen, gibt es überhaupt noch Kontrolle in dieser heutigen Welt? Ne?
Eben, meine ich, also es gibt keine Kontrolle. Du kannst über etwas, was du nicht weißt, wie willst du da Kontrolle haben? Da fängst du mit einer Selbstlüge an. Wenn du nicht weißt, was gerade passiert, kannst du ja nicht sagen, ich kontrolliere es. Du weißt ja gar nicht, um was es geht. Und ich meine, mit Kontrollverlust ist gute Kommunikation bedeutet, dass Menschen es so spannend finden oder es sie so triggert oder sie so emotionalisiert, dass sie selber, ohne Geld dafür zu bekommen, darüber reden. Beim Espresso, beim Nachmittagskuchen, einfach wenn sie mit ihrer Ehefrau zu Hause reden, weil das Thema so spannend ist, dass es in die Köpfe dringt. Und das habe ich in dieser überfrachteten Welt, ist die einzige Chance. Und das meine ich damit. Und Kontrollverlust bedeutet dann eben, okay, ich habe eine Geschichte initiiert, aber die Menschen finden es so spannend, dass sie eine Geschichte weitererzählen und vielleicht auch ein bisschen umerzählen. Aber auch das kennen wir aus dem Privaten. Geschichten bleiben nie so, wie sie sind. Die werden ein bisschen ausgeschmückt, da wird mal was vergessen oder bewusst weggelassen. Lebt damit.
Ich gehe mal ein paar Prinzipien durch, damit die Hörerinnen und Hörer richtig was mitnehmen können. Wobei ich glaube, da war schon ganz viel dabei. Emotion vor Ratio ist so eins deiner Prinzipien. Ich glaube, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, noch irgendwas nicht erwähnt. Also, irgendwie sind wir ja doch auch ein bisschen Vernunftmenschen, ne? Geht es um den Mix oder wie kann ich das so verstehen?
Wir haben uns mal eingeredet, dass wir Vernunftmenschen sind, aber das kann auch jeder im Privaten gerne mal über sich nachdenken, wie schlau es ist zu rauchen, übergewichtig zu sein, sich bei Fußballspielen zu prügeln, seine Frau zu betrügen, oder was auch immer. Also wir sind jetzt nicht so die Ratio-Roboter, auch im Alltag nicht, ne? Also, und gleichzeitig dann zu denken, im Business-Kontext wäre von 8 bis 18 Uhr alles Ratio und Fakten. Alleine die Gleichung mag mir sie nicht recht erschließen. Aber um den Punkt nochmal anders zu beantworten. Wenn es um Verhalten und Entscheidungen geht, kannst du die Kraft von Emotionen versus Ratio so vergleichen, als würde ein Elefant gegen eine Meise antreten. Ich wüsste keinen Grund, warum ich von der, und auf Kraft bezogen, warum ich auf Meise setzen sollte, wenn ich einen Elefanten hätte. In der vermeintlichen Ratio-Welt müsste man ja sagen, ja, natürlich ist der Elefant. Nur ist das Unangenehme, dass der Elefant aus Emotionen besteht und die Meise eben Ratio ist. Das heißt, also es geht nicht anders. Und das liegt nicht daran, weil ich das als Kommunikator lustig finde oder cool oder weil ich bei Bild gelernt habe, dass irgendwie so drin ist. Das ist Ableitung aus dem Gehirn. Das ist einfach neurobiologisch erwiesen, dass der Großteil der Entscheidung komplett emotional ist. Und Emotionen auszulassen, ist eigentlich verantwortungslos. Man kann tut so, als wäre es verantwortungsvoll, nur mit Fakten zu kommen, aber eigentlich ist es verantwortungslos. Das ist eine billige Ausrede. Das ist eine billige Ausrede für Mutlosigkeit.
Übrigens, diese Mutlosigkeit ist auch etwas, was wir wollen jetzt nicht in die Politik abgleiten, aber da sieht man es ja ganz, ganz prägnant, wie eine bestimmte Partei oder die Parteien der äußeren Ränder, nicht nur in Deutschland, auch woanders, es immer wieder anders machen. Und kann sagen mutig, man kann sagen aggressiv, natürlich genau dieser Hebel ziehen, ne?
Ja, und vor allen Dingen ist es spannend. Donald Trump, das ist Entertainment. Da kann mir keiner sagen, dass er das nicht spannend findet. Und spannend heißt ja nicht immer gut, sondern auch negativ. Also ein Thriller ist auch nicht positiv, aber spannend und fesselnd. Und wenn Donald Trump da die Europäer vorführt wie so kleine Kaninchenwelpen, ja, das ist natürlich lustig und spannend. Ja, das ist Entertainment. Und auch alleine der Gaza-Frieden, wenn man darüber einmal nachdenkt, die Inszenierung, wie ihn Donald Trump da rumgemacht hat, das ist ja wie ein Festival. Also das braucht es aber heutzutage, damit es nicht nur ist, fünf Zeilen, oh, Frieden in Gaza, wir machen mal einen kleinen Abbinder. Also und da kann man das lernen. Und die AfD ist nichts anderes. Eine Alice Weidel, wenn die irgendwo eingeladen ist oder Chrupalla, das ist irgendwie immer ein bisschen strange und weird. Und irgendwie will man aber trotzdem dranbleiben, weil ah, es ist irgendwie spannend. Und dann wird da mal wieder einer rausgekloppt und dann gibt es irgendwie was mit Russland. Und das ist irgendwie spannend. Und das ist eine Währung. Das ist eine verdammte Währung in unserer heutigen Welt.
Jetzt zitiere ich hier auch hier aus dem Podcast einen deiner Nachbarn, hätte ich beinahe gesagt, aus Ostwestfalen, Henrik Goldbeck, der sagte, man kann sich über die Schwerkraft aufregen, aber sie ist nun mal da. Man kann sich auch darüber aufregen, aber es ist nun mal da. Kommen wir zum zweiten Prinzip für die Unternehmen jetzt auch nochmal, wobei das auch für die Politik natürlich gilt. Spürbarkeit vor Abstraktion. Das klingt wie eine Binse, ist es aber nicht, weil wir neigen in der Kommunikation, ich habe ja auch mal PR für ein Familienunternehmen gemacht, zu einer gewissen Abstraktion. Das passiert irgendwie immer wieder, ne? Muss man sich vor schützen?
Ja, also schützen, also ich bin da erstmal wertfrei. Es funktioniert nur nicht. Also, ja, aber wenn wir, ob das jetzt Wirtschaft oder Politik ist, bessere Bildung, bessere Arbeitsplatzbedingungen. What does it mean? Also was konkret für mich, was ist für mich drin? Also, und auch diese Retterlogik in der Wirtschaft gerade oder auch in der Politik. Arbeite härter und länger dafür, dass es so bleibt, wie es ist. Den Zustand willst du ja überhaupt nicht. Die meisten Menschen sind ja eigentlich radikal unzufrieden. Und das einzige Angebot, was der Arbeitgeber dir macht, ist, obwohl du unzufrieden bist, wenn du jetzt härter und länger arbeitest, bleibt es so, wie es ist. Also, das ist ein Treppenwitz, ne? Und da hat auch keiner Lust zu. Da spürst du nichts. Du brauchst einmal eine große Vision üben drüber, die ist abstrakt. Aber dann musst du es auch schaffen, dass Menschen etwas spüren, erleben, dass etwas wahr wird. Das kann sogar symbolisch sein. Das spielt gar keine Rolle. Nur das kriegen wir nicht hin. Niemand holt es ab, auch in der Wirtschaftskommunikation nicht. Wenn wir jetzt richtig uns zusammenreißen, können wir nächstes Jahr um 0,2% wachsen. Hä? Warum? Wir hatten mal einen Case, großes Unternehmen in der Region hatten mir das Mandat, Kommunikation drum zu machen, weil sie selber erkannt haben, dass es so nicht passt. Machen jetzt 400 Millionen und wollten in 5 Jahren auf 800 Millionen gehen. Das wäre deren Storyline gewesen. Hab ich gefragt, okay, also die Leute sollen doppelt so hart arbeiten.
Für die Börse, für den Stakeholder einer Börse, für den Aktionär
Ja,
mag das so
genau. Und
funktionieren, aber nicht für die Mitarbeiter und die Rest der Welt.
nein, also und da habe ich gesagt, was kriegen die denn dafür? Ja, nichts. Sicherheit für den Arbeitsplatz. Ja, okay. Hättest du da jetzt persönlich Bock drauf, lieber CEO, dass das hier, also da liegen so viele Irrglauben drin, dass das in irgendeiner Form irgendetwas bewirkt. Die Menschen müssen etwas spüren, die müssen wirklich erleben und selbst wenn es irrational ist, aber du brauchst dieses Erlebnis, um zu merken, okay, ich bin noch da. Das ist wirklich ein Riesenthema, ne? Also dieses abstrakte Gelaber und über irgendwelche Zahlen zu kommen, die irgendwann mal irgendwas sagen. Das ist meiner Meinung nach vertane Liebesmühe.
Und da sind wir bei deinem oder einem weiteren Prinzip, in unserer Zählung jetzt das dritte. Du betonst das Wofür und diese Frage sehr, noch mal stärker als das Warum. Wir haben ja von Simon Sinek mal gelernt, wir machen viel zu viel über das Wie und das Was und das Warum vernachlässigen wir. Und du gehst noch einen Schritt weiter und sagst, denk mehr über das Wofür nach. Was folgt daraus?
Ganz genau. Wofür wird das alles gemacht? Wir hatten mal ein Narrativ in Deutschland, das hat alle geeint. Das war Wohlstand für alle, vor allem nach dem Krieg. Da hat das auch wunderbar geklappt. Man hatte gar nichts mehr. Irgendwie war alles kaputt. Und man hat gesagt, wenn wir alle jetzt zusammenhalten und hart arbeiten, dann wird das alles besser. Und das, da kommen wir zum Thema. Dann, also es gab ein Wofür. Wohlstand für alle. Das konnte man auch erst mal glauben. Vielleicht klappt es. Heute sind wir natürlich schlauer. Es hat nicht geklappt. Die Verlierer verlieren weiter und die Gewinner können gar nicht mehr verlieren. Also insofern, das Narrativ ist durch. Aber es hat vereint. Es hat einfach vereint. Und da gab es nämlich auch nochmal, um den Bogen nochmal einmal zum Prinzip davor zu machen, das hatten die Leute ja gemerkt. Du hattest vorher wenig oder nichts zu essen, danach hattest du was zu essen. Dann hattest du auf einmal keine richtige Wohnung, dann hattest du eine Wohnung. Dann kamen noch die Konsumjoker dazu, dann hattest du ein kleines Auto, einen Fernseher. Es ging immer so weiter. Also man hat erlebt, das, was die da erzählen, das stimmt ja. Heute gibt's das alles nicht mehr. Es gibt kein Wofür soll ich das tun. Und das Beste, was Wirtschaft und Politik einfällt, ist retten, bewahren und verwahren. Das ist kein Wofür, das ist eine Kapitulation. Weil das ist kommunikativ motivierend unglaublich schlecht. Anekdote war ja gerade Olympia, ne? Es ist ja alle 4 Jahre wieder oder was auch immer. Wenn du Vierter geworden bist, also Blech gewonnen hast, und dein Trainer dir sagt und dein Umfeld, wenn du noch länger arbeitest und noch mehr dich reinhaust, ey, weißt du, was du schaffen kannst in 4 Jahren? Nochmal Vierter werden.
Ja,
Da
das
weiß
ist.
jeder schon, dass das nicht funktionieren kann. Aber so agieren wir, ne? Es ist kein Wofür. Das ist erstmal, wenn überhaupt, nur ein Ziel und dann noch ein beschissenes.
Genau, das ist die Taschenlampe. Das ist auch so, also ein viertes Prinzip in unserer Erzählung jetzt. Also Leuchtturm statt Taschenlampe. Herr Merz, wo wollen wir mit Deutschland hin? Lieber Unternehmer, jetzt 800 Millionen hast du gerade gesagt. Wo wollen wir wirklich hin? Also, du sagst das Beispiel, ich zitiere aus seinem Buch. Merz hätte sagen können, Deutschland soll das sicherste, freieste, lebenswerteste Land der Welt werden. Bumm. Vielleicht gar nicht unrealistisch, glaube ich zum Beispiel gar nicht. Nicht unrealistisch. Vielleicht nicht
Nein,
in
und
2 Jahren, in 4 Jahren, aber so
genau,
weit weg
da
davon
brauchst
sind wir nicht.
absolut, du brauchst die Vision, wann die ist, ist erstmal egal. Natürlich ist die weit weg. Oder Helmut Kohl, als die Wende war, beziehungsweise Deutschland wieder eins wurde, hat er von blühenden Landschaften im Osten gesprochen. Das ist zumindest mal irgendeine Vorstellung, wo ich so denke, ja, das finde ich irgendwie ganz gut, das, was auch immer das bedeutet, aber da bleibe ich dran. Aber diese Logik, ne, ist, du brauchst, wenn du dieses Bild weiterdenkst, einfach um mal in der Analogie zu bleiben, wenn du mit deinem kleinen Bötchen draußen auf dem Meer bist und du hast Taschenlampen, die dir sagen, was du tun sollst, weißt du trotzdem nicht, wo die Küste ist. Weil dir das vielleicht 2 Meter Sicht bringt. Nur du siehst dann ja weiterhin nicht. Du siehst dann die 2 Meter klar, nur du weißt ja überhaupt nicht, wo du hinpaddelst. Wenn du einen Leuchtturm hast an der Küste, brauchst du die Taschenlampe gar nicht, weil du weißt, wo du hinpaddeln sollst, zur Küste. Und wir haben in Deutschland nahezu keine Leuchttürme mehr. Wir draußen sind da alle auf dem Meer, haben unser Paddelboot und haben 500 Lampen, Taschenlampen dabei und leuchten in alle Richtungen, wissen trotzdem nicht wohin. Und das kannst du auch in der Wirtschaft erkennen, das, auch in der Kommunikation. Mal ist es das, mal ist es das. Mal ist Vogue ist wichtig, mal dann wieder nicht. Dann ist es Diversity, dann wieder nicht. Nachhaltigkeit, mal das Thema, mal wieder nicht. Es ist einfach ein Rush, weil keiner weiß, wo es hingeht. Aber diese Erkenntnis müsste eigentlich freimachen. Ey Leute, Taschenlampen mal weglegen, es ist jetzt Leuchtturmzeit. Und das führt automatisch zu einem ganz anderen Modus operandi.
Ein weiterer Punkt, der mich auch persönlich betrifft, deswegen finde ich ihn so spannend. Ich glaube, da ähneln wir beiden uns jetzt auch. Wir lieben es, wenn das rote Licht angeht, wenn das Headset einmal ins Ohr gehangen wird, wenn wir auf die Bühne gehen, wenn das Mikro leuchtet vor uns wie jetzt. Sichtbarkeit ist keine Eitelkeit. Und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied. Wenn man sich exponiert, muss das nicht mit Eitelkeit zu tun haben. Auch das Unternehmen ist da nicht eitel oder auch der CEO nicht. Es ist eine Frage des Müssens sozusagen, aber auch. Also dieser deutsche Denke, ganz anders als in den USA, vielen anderen Ländern, man ist nicht eitel, wenn man das tut, oder?
Also man kann eitel sein und das tun, das schließt sich ja nicht aus.
Okay, das stimmt auch
Nur,
wieder, ja.
ne, aber es per se ist Sichtbarkeit für mich heutzutage, wie gesagt, Verantwortung. Und wenn du eben über Jan-Henrik Goldbeck geredet hast, ja, der ist auch sichtbar und übernimmt Verantwortung so. Und Heutzutage ist es verantwortungslos, nicht sichtbar zu sein. Nicht sichtbar zu sein, man kann nichts tun. Man kann für seine Ideale nicht einstehen, für seine Unternehmensziele nicht einziehen. Und das ist nichts, was ich jetzt einfach so generell sage. Die Zeit erfordert es einfach, weil die ganze Welt ist kommunikativ demokratisiert. Es gibt unendliche Optionen und die Hierarchien fallen weg. Was heute mein Chef sagt, ist mir ehrlicherweise 50 Mal egal, weil ich 100 Millionen Mal mir andere Meinungen holen kann, die genauso relevant sind oder wichtiger sind. Ne? Denn nur dieses eine Mail geschrieben und dann ist doch alles klar, das ist einfach Bullshit. Und Sichtbarkeit ist Verantwortung und das ist wieder nur eine, meiner Meinung nach, billige Ausrede zu sagen, oh, ich brauche das alles nicht, brauche diese Ego-Show nicht, das ist mir zu narzisstisch, ich brauche das alles nicht. Das ist die Irrsinn. Die Zeiten haben sich so radikal geändert, dass es heute eigentlich zum Thema Verantwortung und Macht dazugehört, sichtbar zu sein. Keine Sichtbarkeit gleich irrelevant. Und für mich nochmal einer darüber, selbst wenn mir es ganz schwer fällt, gehört es dazu, das zu tun. Und Geschmacksfragen haben in dem Zeitpunkt gerade keine Bewandtnis. Das mag ich jetzt nicht so. Ich sage dann immer so als Beispiel, okay, wenn du das nicht so, vielleicht findest du ja auch so wie sagt man, Cold Calls, also kalte Anrufe bei potenziellen neuen Partnern, doof. Kann ja sein, dass man das nicht so gerne hat, irgendwen Fremdes anzurufen. Okay, dann, wenn das so für dich in Ordnung ist und du das nicht so gerne möchtest, dann kann ja auch deine Sales-Leute, die brauchen dann ja auch keinen mehr anrufen. Weil das finden die ja vielleicht nicht so gut.
Schreib lieber ein paar Massenmails, ne? Irgendwas passiert schon, kann ich auch auf eine Folge hier bei Top-Vertrieb verweisen, es klappt nicht.
Ja, genau, oder du machst einfach gar nichts. Oh nee, das ist dieses Verkaufen, das finde ich irgendwie doof. Geschmacksfragen in bestimmten Dingen stellen sich nicht und die Parameter und Regeln haben sich so geändert, dass das eine Notwendigkeit ist. Und wenn ich das nicht verstehe, also das ist für mich, wie gesagt, verrückt. Oder Internet, also jetzt mal, um es noch wilder zu machen. Irgendwann fand man das vielleicht auch mal geschmacklich ein bisschen doof. Aber heute ist das Thema Internet und digital überall drin. Da kann ich ja auch jetzt nicht sagen als Milliardenkonzern, ach, das Internet, das gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Das ist ja auch irgendwie gemein. Das schalten wir jetzt mal ab. Kannst du machen. Das ist aber die gleiche Verantwortungslosigkeit wie meiner Meinung nach beim Thema Sichtbarkeit. Und gleichzeitig finde ich es immer noch lustig. Sorry, dass ich da so, ne, aber
Man merkt ja eine gewisse Emotion an bei dem Thema, das kann ich nicht verheimlichen.
Und dieser Treppenwitz ist dann, sich zu beschweren, warum haben die anderen dann so viel mehr zu sagen als ich? Weil du keine Sau dich kennt und niemand weiß, wer du bist und deshalb hast du keine Relevanz. Die Leute, die vielleicht viel weniger gut sind und es weniger gut meinen, sind aber sichtbar und können so natürlich Meinungen bestimmen. Also, dass man dann auch einfach sagt, okay, gegen die muss ich ja gar nicht antreten, weil ich bin ja der moralische Good Guy. Also, es ist wirklich wie im Sport. Oh nein, der eine, der rennt ja so schnell, das finde ich irgendwie unangebracht. Ich mache das nicht. Dann verliere ich halt freiwillig. Gut, dann mach das, aber beschwer dich bitte nicht über deine Unternehmenszahlen, über deine Mitarbeitenden nicht. Beschwer dich einfach über gar nichts mehr, weil dann kannst du dir dieses Mecker-Deutschland sparen. Du hast halt aufgegeben. Das ist die Realität. Und das Schöne ist aber, wenn man den Schalter umgelegt hat, geht eine neue Welt auf. Dann kann alles richtig geil werden. Also es ist nicht nur dann so ein Übel, sondern dann merkt man, wow, okay, jetzt geht richtig was.
Jetzt geht richtig was. Zum Abschluss geht noch eine ganz einfache Frage. Wie bauen wir denn ein neues Narrativ? Für Deutschland müssen wir noch ein paar andere machen, das schaffen wir jetzt in 2 Minuten nicht mehr. Aber gibt es eine Lego-Technik-Bauanleitung, wie sich ein Unternehmen hinterfragt, wie ein neues eigenes Narrativ, das auch den Namen verdient, aussehen kann? Du hast ein bisschen was in deinem Buch, das finde ich auch sehr nützlich. Versuch es mal zusammenzufassen, ist keine leichte Aufgabe.
Nee, also einerseits zum Thema, ich finde das super, was das Wort Narrativ auch verdient. Da gibt es was, woran ich echt stark glaube, das ist der Duden. Da kann man mal reingucken, was Wörter überhaupt bedeuten. Weil darauf haben wir uns mal geeinigt. Und man kann nicht irgendwelche komischen Freak-Ziele als Narrativ oder Vision bezeichnen, nur weil man das tut. Das wird dadurch keins. Leider widersprechen Worte nicht, aber das wäre für mich mal die erste Empfehlung. Wenn ihr irgendwas tut, guckt doch mal im Duden an, ob das überhaupt das ist oder vielleicht ist es ein anderes Wort. Also das kann man schon mal mit anfangen. Und das fällt den meisten, jetzt kommt ein weiter, es fällt den meisten Menschen auch viel leichter, auch gerade in Unternehmen, die Spaltmaß Deutschland gelebt haben oder leben.
Oder Plastikwort Deutschland mag ich auch sehr gerne. Das Wort Plastikwort,
also, genau, Plastik. Es ist einfach egal. Also das ist für mich auch nochmal so anekdotisch fast schon, aber das hilft ohne Ende weiter. Da muss man auch kein Profi für sein, weil den Duden kriegt jeder halbwegs noch gegoogelt. Anfangen damit, wenn ich ein Narrativ suche, ein neues, ein echtes, ein wahrhaftiges, dann kann ich schon da mal mit anfangen, so wie so ein Ausschlussverfahren. Was von dem, was ich heute habe, ist nur noch da, weil es irgendwann mal gemacht wurde? So, was kann ich aber eigentlich weglassen? Was hat sich längst überholt? Woran glaubt hier eh keiner mehr? Also erstmal wegstreichen.
Ne? Tag 1 denken, nennst du das
genau,
auch.
Genau, ne? Das nenne ich so Day One. Ne? So, was kannst du eigentlich alles weglassen? Und alle wären der Meinung, das ist auch eine gute Idee. Alternative Übung ist, wenn du dir McKinsey reinholst, welche drei Maßnahmen weißt du im Kopf schon, die sie hundertprozentig vorschlagen? Weil du es eh weißt. Du hast nur keine Eier, um sie halt umzusetzen. Deswegen holst du dir sie rein. Aber du kennst die drei Maßnahmen, vielleicht nicht alle 15, aber die Top 3 Maßnahmen, hundertprozentig wird dich das nicht überraschen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, was kannst du alles wegstreichen? Und ich glaube, viele werden dann dazu kommen, upala, wir haben ja eigentlich gar nichts mehr. Stimmt, ist doch cool, weil jetzt kannst du wieder frei denken. Jetzt kannst du wieder ins Visionslevel kommen, auch wenn es sich komisch anfühlt. Aber ich kann jedem Menschen da draußen sagen, die Fantasie für Vision und Utopie hat jeder in sich drin. Weil das ist ja auch eigentlich neutral. Ich bin ja in Deutschland durchaus gewohnt, mir radikalste Dystopien und Horrorszenarien auszudenken. Das können wir ja wunderbar. Ne? Das sind ja auch nur Geschichten. Was passiert, wenn die Aliens und die Russen sich verbünden und der Old? Also darin bin ich ja traumverwandlerisch sichere, die Unternehmensentscheider, diese Negativszenarien auszumalen. Und jetzt kommt der Punkt, das umzulegen. Lass mal wieder träumen. Was wäre, wenn X und Y zusammenkommt? Und dann komme ich erstmal überhaupt in das Mindset, um in das Gefühl, um über eine wahrhaftige Vision mal wieder nachzudenken. Dann kann man das alles noch handwerklich und so machen. Nur man muss, es geht eigentlich, wie soll ich sagen, es fängt in einem selber drin an, in diesem Gefühl, in den Emotionen. Und daraus wird was abgeleitet und daraus kann man etwas finden. Weil das Ding ist ja, wir möchten ja mit unserer Kommunikation, dafür ist ja Narrativ und Co. da, wir möchten ja Menschen eigentlich nicht zu rationalen Entscheidungen bringen, sondern zu irrationalen Entscheidungen. Weil länger arbeiten ohne Bezahlung, härter arbeiten, ohne dass ich mehr Geld dafür bekomme, ist für jeden Menschen eine Idiotenentscheidung, das zu tun. Ich will sie aber ja begeistern dafür, dass da mehr dann kommt, irgendwann mal. Dass irgendwo ein Award, eine Reward oder eine irgendwas wartet. Wieso sollten sonst junge Unternehmen, die viel über Narrativ und Vision kommen, so wie wir auch, warum solltest du jetzt für die Hälfte deines Gehalts zu uns kommen? Da gibt es keinen Ratiogrund. Aber du glaubst daran, dass wir irgendwann mal X und Y schaffen. Und in den Modus müssen wir wieder kommen. Und dann kann man darüber nachdenken, okay, jetzt habe ich hier meinen Nordstern, Südstern, Weststern, Oststern, ist mir egal, mein Galionstern oben drüber. Und jetzt kann ich das, und dann kommt Propaganda richtig. Dann kann man das alles im Unternehmen daraus ausrichten, dass dieser Leuchtstern das Ideal wird und alle dem folgen. Und dann stellen sich 99 der 100 Taschenlampenfragen überhaupt nicht mehr, weil alle wissen, was die Kathedrale, alternatives Bild dazu, was die Kathedrale ist. Und alle, und das ist das Schöne, was Kommunikation leisten kann. Dann sagt nicht der eine, ich klopf Steine, der andere sagt, ich schaff die Steine hier hin, der andere sagt, ich mache hier, glaube ich, irgendwie gerade so eine Bank für die Kathedrale. Dann sagen alle in dem Moment, wenn du sie fragst, was macht ihr da gerade? Dann sagen alle gleichzeitig, wir bauen eine Kathedrale. Und dann hast du ein Miteinander. Dann glauben die Leute, dann helfen die sich gegenseitig. Dann tun sie Dinge, die mehr sind als 0815. Und das ist eine kommunikative Leistung, das ist eine kommunikative Aufgabe. Und die fängt auf Inhaber-C-Level an. Und diese Bereitschaft, ein Zukunftsbild an die Wand zu werfen, wo die Leute wirklich sagen, wow, okay, das ist es mir wert, echt Vollgas zu geben oder umzudenken, weil da kann was entstehen. Aber wenn es nur darum geht, zu sagen, das ist ja dann teilweise das eine Kathedrale, an die wir eh nicht mehr so richtig glauben, die sieht total schäbig aus. Und wenn wir jetzt richtig alle zusammenhalten, dann bleibt das eine schäbige Kathedrale. Also dann bin ich auf dem falschen Weg, wenn ich das schon eigentlich in mir drin weiß. Also wirklich das Thema neu, Day One, und darin liegt was.
Ein weises Wort gelassen ausgesprochen. Ich muss mal an Kennedy denken, als er die NASA besuchte während seiner Mondmission da damals. Ich habe das ja nicht mehr in der Birne, aber wir wissen, Wettlauf mit den Russen. Als er dem Hausmeister sagte, sie sind nicht Hausmeister, sie bringen hier Menschen zum Mond, sie helfen dabei.
Ja.
So, ich glaube, so ein bisschen ist es das. Sehr pathetisch, aber es wirkt.
Es ist das, ja, es ist pathetisch, aber das wird, und dadurch, dass du schon sagst, sehr pathetisch, relativierst und sagst so, ja, ich weiß.
Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich habe mich schon in dem Moment geärgert.
Wenn du pathetisch bist, ist es richtig. Wenn du visionär bist, ist es gut. Wenn du träumst, ist es gut. Wir haben uns wirklich, wann ist das passiert, dass solche Worte negativ Rechtfertigung aushalten müssen?
Auch Propaganda übrigens, ne? Du benutzt es ja.
Absolut. Und das ist so, ne? Und das versuchen dann die Leute, die eigentlich immer Leuten vorwerfen, das ist populistisch. Die diskreditieren genauso radikal und zwar in einer weiteren Weise und sie sagen, Thorsten, das ist total unprofessionell, das pathetisches Gelaber. In dem Moment bist du diskreditiert. Und das ist die Methodik von Spaltmaß Deutschland und Verwaltungsmanager Deutschland. Die diskreditieren einfach dadurch, dass sie sagen, das ist unprofessionell. Und gegen unprofessionell kann man halt auch schwer, das ist so absolut, ne? So, und das immer, du kannst dir das angucken, Academia Deutschland, so das Ratio Deutschland, was sie so gerne wären, das diskreditiert andauernd damit. Unprofessionell, so macht man das nicht, das darf man nicht, ist unanständig, CDU heult jetzt über die Grünen, das ist unanständig. Und dadurch sollte es die Diskreditierung sein, dass sie niemals hätten diese Wahl gewinnen dürfen. Leute, hört auf. Macht mal die Scheuklappen wieder auf und guckt mal, was funktioniert und was nicht funktioniert. Weil die meisten hier sind Unternehmer und wollen eigentlich nur gucken, Funktion, Nicht-Funktion. Und wenn sich Funktion ändert mit neuen Parametern, muss ich entweder lernen, diese Funktion zu leben und zu nutzen, oder ich muss einfach retiren. Weil du bist nur noch Nicht-Funktion und sogar Dysfunktion. Und ist natürlich doof, wenn man selber erkennen muss, puh, für diese Welt habe ich eigentlich überhaupt nichts mehr beizutragen. Ich kann nur noch meckern und so tun, als wäre das alles so ganz schlimm, was da passiert. Aber ich weiß nicht, welchem Unternehmen oder Manager oder Angestellten das jemals schon mal geholfen hat. Also insofern alleine schon Ausschlussverfahren wieder. Entweder habe ich Funktion oder ich habe keine Funktion. Und da kann ich mir angucken, was heutzutage funktioniert und wo der Punk hin abgeht. Und dann ist das nicht nur eine Geschmacksfrage, sondern wenn man dann wieder noch ins Gehirn geht, wie sich die Menschen sich entwickeln, ist alternativlos. Aber wie gesagt, dann bin ich wieder bei meinem lieben Freund Jan-Henrik Goldbeck. Du kannst dich über die Schwerkraft beschweren, kannst du machen, nur sie wird dadurch nicht weggehen. Also arbeite damit, nutze sie für dich. Und wenn man das nicht versteht und moralisch ablehnt, ja, dann ist es so Leute, für Leute wie mich, wenn ich es mal unternehmerisch betrachte, total leicht.
Viel zu tun. Er zuckt mit den Schultern, sieht man nicht jeder. Okay, Janis, vielen, vielen Dank. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das war es wert. Danke dir.
Thorsten, Dankeschön.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich natürlich und sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.